Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäude-Energieberater. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Dämmung. Ein Großteil der Energie in Gebäuden geht über ungedämmte Dächer, Wände und Keller verloren. Insofern ist Dämmung ein wichtiger Hebel für die Energiewende. Das ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, doch trotzdem ist das Thema Dämmung etwas in den Hintergrund getreten in der vergangenen Zeit. Und in unserer Podcast-Folge zum Jahresausklang, die im Dezember erschienen ist, hat mein Kollege Alexander Borchert von erschütternd wenig Maßnahmen bei der Außendämmung gesprochen, die derzeit umgesetzt werden. Wo man ansetzen kann, um dies zu ändern, warum man in Dämmung investieren sollte und wie man dabei vorgehen sollte, darüber möchte ich nun mit Florian Maywald sprechen vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, kurz IFOI. Er beschäftigt sich dort mit unterschiedlichen Themen im Fachbereich Energie und hat Erfahrung in zahlreichen Projekten gesammelt. Unter anderem in Arbeiten zu szenariobasierter Modellierung des Gebäudebestands, grauen Emissionen von Gebäuden, Evaluation und Weiterentwicklung von Förderinstrumenten, dem Einsatz erneuerbarer Heiztechnik und Energieeffizienz im Gebäudebestand sowie der Sanierung von Gebäuden. Hallo, herzlich willkommen, Florian.
Hallo, danke für die Möglichkeit.
Ja, gerne. Wir hatten kurz vor Weihnachten gab es eine Studie der Stiftung Klimaneutralität. Und die Botschaft dieser Studie war, dass die derzeit unter 1% liegende Sanierungsrate auf dem Niveau bleiben könne, ohne die Klimaziele für 2045 zu gefährden. Und zwar dann, wenn man statt auf die Verbesserung der Gebäudehüllen den Schwerpunkt auf den Heizungstausch legt, also auf das Ersetzen der bestehenden Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen oder Anschlüsse an Wärmenetze. Heißt das, wir brauchen gar keine Dämmung mehr oder müssen uns gar nicht so sehr Sorgen machen, dass das Thema Dämmung so in den Hintergrund getreten ist?
Dass wir gar keine Dämmung mehr brauchen, würde ich natürlich ganz scharf verneinen wollen. Und ansonsten ist es so, es ist natürlich immer ein Zusammenspiel aus Wärmeschutz und Heiztechnik, ganz klar. Und bei dieser Studie, die wir natürlich auch gesehen und gelesen haben, lohnt es sich auf jeden Fall auch auf die Annahmen zu achten. Es ist in diesem Pfad, so wie er gerechnet wurde, mit den Annahmen, die getroffen wurden, wenn diese eintreffen, richtig gerechnet, dass das dann am Ende etwas günstiger ist, volkswirtschaftlich auf dieser aktuellen Sanierungsrate zu bleiben. Aber das ist eben ein Hochrisikopfad. Das sind sehr viele Annahmen zugrunde gelegt worden, die derzeit nicht sehr realitätsnah bewertet werden können und also die durchaus umsetzbar sind. Nur das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, was da gerechnet wurde. Aber genau, bevor man diese Aussage so trifft, dass wir einfach so weiter sanieren können wie jetzt und dann diese Studie da zu Rate zieht, sollte man einen Blick auf die Annahmen dort treffen. Die sind anders als Annahmen, die bisher in manchen Modellierungen getroffen wurden. Und deshalb ist auch das Ergebnis so vermeintlich überraschend.
Aber grundsätzlich dreht sich das Ganze ja um die Frage, bringe ich erst die Energieeffizienz auf ein Optimum über die Sanierung der Hülle oder zäume ich das Pferd eben von der anderen Seite auf, sprich ich kümmere mich zuerst um die Heizung. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht und den Erfahrungen in den Projekten, die du gesammelt hast, die Gebäudedämmung im Gesamtkonzept der Energieeffizienz?
Genau, also zuallererst mal reduziert Dämmung natürlich die Wärmeverluste der Gebäudehülle an Bereichen mit niedrigeren Temperaturen. Jetzt ist hier in Deutschland gerade wirklich teilweise unangenehm kalt. Das merken wir alle. Die Räume, wenn man sie nicht beheizt oder wenn sie nicht oder schlecht gedämmt sind, kühlen deutlich schneller aus als, ich sag mal, noch vor 2 Wochen, wo wir irgendwie um die 0 Grad hatten. Dämmung senkt dadurch den Energiebedarf, ja, also die Energie, die ich in den Raum einbringen muss, um die Temperatur zu halten. Und ganz wichtig, du hattest das Zusammenspiel Dämmung und Heiztechnik so ein bisschen dahingehend angesprochen, ob man zuerst dämmt oder zuerst die Heizung macht. Und da würden wir immer dafür stimmen, doch zumindest zuerst immerhin ein wenig zu dämmen. Also gar nicht dämmen und zum Beispiel auf eine Wärmepumpe umsteigen, kann dazu führen, dass die Wärmepumpe nicht ganz optimal läuft. Und das kann am Ende, da muss man auch immer darauf hinweisen, zu einem etwas weniger wirtschaftlichen Betrieb führen. Ne? Das gilt übrigens auch für alle anderen Heizwärmeerzeuger. Auch Gas, auch ein Gaskessel läuft effizienter, wenn das Gebäude gedämmt ist. Da geht das nur nicht so arg oder so spürbar aufs Geld.
Aber wenn, also warum hat es denn dann das Thema Dämmung derzeit so schwer?
Das ist eine gute Frage. Es ist glaube ich, an niemandem vorbeigegangen, dass es ja innerhalb der alten Bundesregierung eine groß aufgezäumte Debatte auch in gewissen Medien und Zeitungen über das Gebäudeenergiegesetz gab, ne? Hauptsächlich auch diesen Heizungsparagraphen. Aber auch die Verschärfung der U-Werte wird im Gebäudeenergiegesetz ja seit Jahren vermieden und immer wieder politisch heiß diskutiert. So, und es gibt eben viele starke Stimmen, zum Beispiel aus der Wohnungswirtschaft, die sich ja dafür stark machen, dass Dämmung für sie in dem Maß, wie sie gefordert wird gesetzlich oder von der Förderung, nicht bezahlbar umzusetzen ist. Und diese ganzen Stimmen, die es gibt, die haben natürlich auch ein Gewicht und dann wird in einem politischen Entscheidungsprozess eben abgewogen und auch medial eine gewisse Stimmung erzeugt, die durchaus dazu führen kann, dass beim Endverbraucher ankommt, naja, mit dieser Dämmung, vielleicht warte ich da lieber einfach nochmal, wenn das immer hin und her diskutiert wird. Und dazu gehört ja auch zur Wahrheit, dass die aktuellen U-Werte, die für die Sanierung einzuhalten sind im Gebäudeenergiegesetz, aus dem Jahr 2009 stammen. Das heißt, die haben wir seit 17 Jahren nicht angefasst. Auch das sendet ja ein Signal an die Menschen. Und wie die das interpretieren, ob sie nun sagen, naja, es könnte ja heißen, dass die schon gut sind, oder ob sie sagen, und das könnte man auch vermuten, naja, wenn die seit 17 Jahren nicht angefasst wurden, dann ist das vielleicht so schwer zu bewerten, dass ich mich da als Endkunde auch einfach zurückhalte.
Also diese Abhaltung, die sieht man ja aber auch dann beim Thema Heizung. Also darüber beklagt sich auch die Heizungsindustrie. Man hat dieses Hin und Her, was jetzt gefördert wird und was nicht und ob sich dann das GEG wieder geändert wird etc. Also das wäre ja letztendlich auch ein Argument für den Heizungstausch, der natürlich auch zum Teil so vor sich hergeschoben wird. Aber gibt es denn nochmal bestimmte, ja, beim Thema Dämmung, Vorbehalte, die da Bauherren haben und mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss?
Ich glaube, es gibt einige Vorbehalte. Die typischsten, die einem direkt einfallen würden, also bauherrenseitig erstmal, ist zu teuer. Ne? Dämmung wird oft auch direkt so verstanden, dass man auf einen bestimmten Effizienzhausstandard saniert und das ganze Gebäude direkt dämmt. Und ja, das ist eine teure Maßnahme. Das ist ein ziemlicher Vorbehalt, der einem oft begegnet. Auch gibt es, und das ist ja rechnerisch auch nicht ganz falsch, den Vorbehalt, dass ab einer gewissen Dämmschichtdicke, die ich auf die Außenwand oder was auch immer auftrage, eine Dämmung auch ökologisch nicht mehr ganz sinnvoll ist. Und ja, es gibt auch einen Break-Even-Point, der liegt aber bei sehr hohen Dämmdicken. Da muss man schon wirklich viel auftragen, damit das ökologisch nicht mehr sinnvoll ist. Also wir haben das mal durchgerechnet. Das sind dann so U-Werte jenseits der 0,12, wo man in die Richtung kommt, dass man bei bestimmten Bauteilen abhängig vom Ausgangszustand sagen kann, das ist jetzt ökologisch nicht mehr ganz so sinnvoll, dann noch mehr Dämmung drauf zu kleben oder drauf zu installieren. Dann gibt es auch viele Vorbehalte, dass Bauherren sagen, es geht an meinem Gebäude einfach nicht, ich kann nicht dämmen. Und auch das stimmt. Es gibt gewisse geometrische Einschränkungen, es gibt baurechtliche Einschränkungen, dass ich das Gebäude sozusagen nicht noch vergrößern darf. Natürlich beim Denkmalschutz ist es auch immer ganz schwer zu argumentieren. Da muss man sich dann mit den Behörden vor Ort auseinandersetzen. Wo darf ich dämmen? Also an einer schönen Gründerzeitfassade sicherlich nicht außen. Ja, dann gibt es auch immer noch den Vorbehalt, dass man sich Erdöl an die Fassade klebt und das ist irgendwie auch nicht ganz falsch, aber dieses, also ne, gerade die synthetischen Dämmstoffe sind ja erdölbasiert, aber sie sparen ja eben auch eine Menge Endenergie ein. Von daher ist auch dieser Vorbehalt, ja, ich glaube, aus einer anderen Zeit, in der wir heute nicht mehr leben. Und vielleicht als letzter Vorbehalt, der Bauern wahrscheinlich auch oft über die Zunge geht, dass Dämmstoffe schwer zu recyceln sind und sie sich dann sozusagen im Nachhinein damit auseinandersetzen müssen, was mache ich denn jetzt mit dem Zeug, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ich es austauschen muss? Und auch da muss man sagen, es gibt gute Verfahren inzwischen. Wenn man von Anfang an die Zirkularität des Dämmstoffes mitdenkt, ist es zumindest nicht ganz 100% richtig, diesen Vorbehalt so zu benennen.
Ich würde so den gerne den einen oder anderen Punkt, den du jetzt angesprochen hast, durchgehen, auch unter anderem das Thema Kreislauffähigkeit. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, den du vorhin genannt hattest, das Thema U-Werte, die sind seit, was hattest du gesagt, seit wann sind die nicht mehr angefasst worden?
Also in meiner Welt sind die U-Werte für die Sanierung aus dem Jahr 2009.
2009. Okay. Ist es denn aus deiner Sicht da ja notwendig, da jetzt in irgendeiner Weise dann noch mal ranzugehen oder passt das soweit?
Tja, das ist jetzt, also meine persönliche Meinung ist, dass wir die durchaus noch etwas verschärfen könnten. Nun muss man dazu aber auch sehen, dass auch das wieder ein politischer Entscheidungsprozess und ja wirklich auch ein ganz heißes Eisen ist. Also es wird eh schon leider sehr wenig saniert. Und wenn wir die rein gesetzlichen, da sprechen wir jetzt nicht mal von Förderungsaspekten, wenn wir die rein gesetzlichen Anforderungswerte jetzt weiter erhöhen, kann das natürlich auch dazu führen, dass da noch größeres Hemmnis geschaffen wird oder das aktuelle Hemmnis bestärkt wird. Von daher ist das ja gar nicht so pauschal zu beantworten. Ich bin der Ansicht, also letztens von einem Kollegen einen netten Vergleich gehört, wenn man die Technologie, also wenn man Dämmung als Technologie betrachtet und das, ich sag mal, mit dem Auto oder so vergleicht, ja, also wir fahren ja heute auch nicht mehr mit Technologie von vor 17 Jahren in den Autos rum, ja. Bei Autos ist das vollkommen selbstverständlich, dass die immer weiterentwickelt werden und immer alles neuer und besser wird und alles verschärft wird und verbessert wird. Und bei der Dämmung scheinen wir irgendwie fein damit zu sein, dass diese, ja, Werte von 2009 oder noch früher, dass die okay sind.
Okay. Na gut, im Moment gibt es ja ohnehin, würde ich mal sagen, auf politischer Ebene eher die Tendenz, Anforderungen wieder herabzusenken, statt sie zu verschärfen, ne? Also von daher ist, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht zu erwarten, dass da irgendwie, dass man da rangeht an die U-Werte.
Also ich glaube, ja, eine Absenkung kann ich mir jetzt persönlich schwer vorstellen. Das, ja, halte ich für politisch für schwer machbar, ebenso wie eine Verschärfung. Also da bin ich ganz bei dir, wenn man die aktuelle Landschaft und die aktuellen Debatten so beobachtet und wenn man sich auch anschaut, wie lange ich jetzt schon über das oder über die im Koalitionsvertrag genannte Abschaffung des Heizungsgesetzes gesprochen wird. Und was bis jetzt passiert ist, nämlich dass einfach nur angekündigt wurde, dass wir das Gebäudeenergiegesetz dann bald Gebäudemodernisierungsgesetz nennen und immer noch nicht wissen, wie sich die Inhalte ändern, dann sieht man ja, dass es da auch in der Koalition anscheinend einiges an Diskussionen gibt.
Jetzt hattest du ja, glaube ich, auch dieses ganze Thema Amortisation angesprochen, was auch so ein bisschen so ein Hemmnis ist. Also klar, eine Dämmung das rechnet sich erst auf sehr lange Sicht. Wie geht man denn mit diesem Thema um? Also wie lassen sich Dämmmaßnahmen am besten wirtschaftlich bewerten? Und welche Argumentationen hat man denn da, die dann trotzdem für Dämmung spricht?
Genau, also du hast die Frage jetzt die wirtschaftliche Ebene bezogen gestellt. Ich würde vorher gerne noch mal einmal kurz die ökologische Amortisation betrachten, weil die ja auch sozusagen der zweite wichtige Pfeiler bei der Bewertung ist. Und da muss man sagen, gibt es etliche Studien, die das zumindest wissenschaftlich korrekt hergeleitet und berechnet haben, dass sich eine Dämmmaßnahme aus ökologischer Sicht in kürzester Zeit amortisiert. Das hat natürlich, wie ich bereits gesagt habe, was damit zu tun, aus welchem Ausgangszustand kommt das Bauteil. Ne? Eine bereits gut gedämmte Wand mit einem U-Wert, ich sage mal, von 0,5. Wenn ich die jetzt auf 0,3 runterdämme, dann ist die Einsparung natürlich viel niedriger, als wenn ich eine ungedämmte Wand dämme. Ja, da habe ich die größte Einsparung. Und entsprechend können die Aufwendungen, die für die Herstellung des Dämmstoffes aufgebracht werden müssen, auch viel schneller amortisiert werden. Und hängt dann natürlich auch vom Wärmeerzeuger ab, ne? Spare ich irgendwie Erdgas ein oder spare ich Strom ein, spare ich Wärmepumpenstrom ein und so weiter und so fort. Genau, also ökologisch ist das relativ schnell, in den allermeisten Fällen amortisiert, natürlich immer vom Einzelfall abhängig. Ökonomisch gibt es auch einen Break-Even-Point, kann man auch wieder bauteilabhängig und auch vom Ausgangszustand her berechnen, wurde auch schon vielfältig getan. Im Endeffekt geht es ja darum, wie viel Kilowattstunden Endenergie spare ich ein und was kostet mich der Zentimeter Dämmung. Und das kann man miteinander vergleichen. Da sollte man aber immer dabei darauf achten, dass man zwischen den Vollkosten der Sanierung und auch den energiebedingten Mehrkosten unterscheidet. Ja, also natürlich 20 Zentimeter Dämmstoffdicke kosten mehr als 10 Zentimeter Dämmstoffdicke. Aber das, was ich vorbereitend für diese Aufbringung des Dämmstoffes machen muss, ein Gerüst aufstellen, die Anfahrt der Handwerksbetriebe und so weiter. Die Kosten bleiben bei jeder Dämmmaßnahme gleich. Genau, und deshalb ist sozusagen die Betrachtung dieser energiebedingten Mehrkosten immer sehr, sehr wichtig und die sind ehrlicherweise nicht so hoch. Also 14 Zentimeter Dämmstoff kosten nicht massiv mehr als 10 oder als 8 Zentimeter Dämmstoff. Das ist, glaube ich, klar. Dann Vermieter, das ist jetzt so ein bisschen die Eigentümerperspektive vielleicht gewesen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch aus der Wohnungswirtschaft oft beklagt wird, dass Sanierungsmaßnahmen so teuer sind. Und ja, die Baukosten sind auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Es ist auch wirklich schwer, zu einem vernünftigen Preis momentan neu, insbesondere neu zu bauen. Bei der Sanierung haben die Vermieter ja aber die Möglichkeit, über die Modernisierungsumlage 8% der Jahresmiete jährlich auf die Mieterinnen und Mieter umzulegen. Maximal 3 € je Quadratmeter in 6 Jahren und das ja unbegrenzt. Das heißt, auch da amortisieren sich für die Vermieter wirtschaftlich Dämmmaßnahmen irgendwann, denn diese 8%, kann man sich vorstellen, werden ja irgendwann, wenn man sie immer aufsummiert, die 100%, die investiert wurden, am Anfang überschreiten. Genau. Und vielleicht ein letzter Punkt, der für Eigentümer und Vermieter gleichermaßen gilt. Energieeffiziente Gebäude erfahren ja auch eine Wertsteigerung. Also wenn ich mein Gebäude saniere, neu verputze, eine gute Wärmedämmung aufbringe, dann hat das einen Einfluss auf den Wert des Gebäudes. Der ist natürlich schwer zu quantifizieren. Es gibt aber schon von einigen Sparkassen, hatte ich da mal was gesehen, durchaus Betrachtungen, dass Gebäude der Energieeffizienzklasse A im Einzelfall bis zu 10% mehr wert sein können als solche in der Energieeffizienzklasse C oder D bei sonst gleichem Gebäudezustand.
Also es lohnt sich nichtsdestotrotz auch in Dämmung zu investieren.
Das würde ich sagen, ja.
Ist denn, weil jetzt kurz ein Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, der mir jetzt gerade aufgefallen ist, dieses Thema, dass es unter anderem aus der Wohnungswirtschaft beklagt wird, dass ja Sanierung so teuer ist. Jetzt gibt es ja, ich weiß nicht, ob du mit diesem Konzept des Sanierungssprints irgendwie vertraut bist. Da gibt es ja dann durchaus Ansätze, dass man sagt, es gibt Konzepte, um Sanierungen auch schneller durchzuführen. Sind das so Konzepte, wo man sagt, okay, da geht das in eine Richtung, die dann letztendlich dann auch Sanierungsmaßnahmen und damit eben auch Dämmung in irgendeiner Weise auch wieder, ja, fördern oder irgendwie dazu beitragen, dass man doch auch auf sowas dann wieder setzt?
Also, was natürlich ganz toll ist, wir hatten das Glück, hier am Institut ein Sanierungssprint-Projekt in Zusammenarbeit mit Bauingenieurspartnern aus der Praxis und anderen begleiten zu dürfen für ein Einfamilienhaus. Ist auch veröffentlicht, könnte man bei uns auf der Website sich den Bericht durchlesen, wenn man das möchte. Und der Vorteil bei diesen Sanierungssprints ist natürlich, dass das, was unter Umständen Jahre oder im schlimmsten Fall Jahrzehnte dauert, konsolidiert innerhalb von 4 Wochen oder, ne, also bei Einfamilienhäusern, bei einem Mehrfamilienhaus im vermieteten Bestand ist das natürlich eine andere zeitliche Dauer, die da vonnöten ist, aber es wird schnell und koordiniert alles, was sonst sich über Jahre ziehen kann, durchgeführt. Und klar, das spart Kosten, weil viele Sachen effizienter durchgeführt werden können, weil Abstimmungsprozesse vereinfacht werden, weil bestimmte Handwerksbetriebe nicht mehrfach anfahren müssen, weil Baustoffe nicht lange vorgehalten werden müssen. Also ja, so ein Sanierungssprint hat Vorteile. Ich kenne aber persönlich noch kein Beispiel, wo ein Sanierungssprint an Mehrfamilienhäusern durchgeführt werden muss. Ne? Also dieses Beispielprojekt, dieses Realprojekt, was wir betreut hatten, war ein Einfamilienhaus. Und wenn man dann nur mit einer Partei die Abstimmung vornehmen muss, ist das natürlich deutlich einfacher als in einem
Einfacher.
vermieteten Bestand, wo es 8 Parteien oder mehr gibt und dann gibt es noch einen Eigentümer und was auch immer.
Ja, okay. Also okay, man muss sich anschauen, letztendlich das konkrete Projekt und ob dann sowas in so ein Konzept wie der Sanierungssprint da tatsächlich umgesetzt werden kann oder nicht. Aber es wäre, so habe ich das jetzt rausgehört, zumindest mal eine Möglichkeit, um diese Hürde der Sanierung, die da so vor einem steht, um die so ein bisschen zu senken.
Also an sich eine ganz tolle Sache, ne? Weil das ja auch, also alle Betriebe, alle an der Sanierung beteiligten Akteure arbeiten zusammen, nehmen die Abstimmungsprozesse, die sonst in unzähligen Jourfixes immer wieder neu besprochen werden müssen, einmal konzentriert vor. Und das ist natürlich irgendwie auch für alle eine tolle Erfahrung, weil alle sehen, hey, wir können ja hier innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum ein Projekt durchbringen und abschließen. Das ist ja auch für die Ausführenden ein schöner Aspekt.
Okay. Eine Möglichkeit, um die Hürden zu senken, sind ja auch Förderprogramme. Da hattest du ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal jetzt schon mal erwähnt. Also gerade über die BEG-Einzelmaßnahmen gibt es ja die Möglichkeit, dann auch eine Dämmung zu fördern. Ist das ein Punkt, wo du sagst, da sind wir auf dem richtigen Weg? Oder könnte es vielleicht mit Hinblick darauf, dass eben, wie gesagt, Dämmung zurzeit nicht so umgesetzt wird, vielleicht ist da auch da Änderungen geben, um dann nochmal was anzustoßen?
Also erstmal ist die BEG, glaube ich, also die Bundesförderung effiziente Gebäude, ein sehr, sehr wichtiges Instrument für die Sanierung. Und wir haben ja auch das Glück, an der Evaluierung dieser Förderung beteiligt sein zu dürfen und haben da eben auch entsprechende Kenntnisse von Hemmnissen der Umsetzenden. Und die sagen, also oftmals begegnet einem dann auch die Aussage, ohne Förderung hätte ich es nicht gemacht. Andersrum wird auch oft gesagt, ich habe es nur wegen der Förderung gemacht. Das kommt natürlich auch vor, kann man nicht verhindern. Die Frage der Weiterentwicklung ist natürlich, ja, zumindest nicht unterkomplex. Was aber oft gefordert wird und was ich auch unterstreichen würde, man sollte zumindest darüber nachdenken oder das anreizen, dass die Grundförderung für Einzelmaßnahmen bei der Heizungstechnik oder andersrum die Grundförderung für Einzelmaßnahmen an der Hülle genauso hoch ausfällt wie die Grundförderung für Einzelmaßnahmen bei Heizungstechnik. Da liegen ja jetzt mehrere Prozentpunkte dazwischen. Ja klar, das hat natürlich den Effekt, dass sich unter Umständen auch auf die Heizungstechnik von den Fördermitteln in Anspruch nehmenden mehr konzentriert wird. Ne, wenn ich da statt 30% irgendwie nur 15% für die Hülle bekomme, dann ist das Interesse erstmal niedriger, weil das ja dann entsprechend für mich teurer wird. Das ist vielleicht eine Sache, was sehr gut ist, was an der BEG ein sehr schöner Bonus ist, der eingeführt wurde, ist die Förderung von Worst Performing Buildings. Wenn also mein Gebäude in diese Kategorie fällt, dann kriege ich nochmal einen extra Förderbonus. Und das zahlt ja auf den Zusammenhang ein, den ich vorhin angesprochen hatte, dass die größten Einspareffekte bei besonders schlecht gedämmten Bauteilen zu erzielen sind. Ja, und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man dann Leute, die in besonders schlechten Gebäuden leben oder die besonders schlecht gedämmte Gebäude besitzen, noch mehr anreizt, diese zu sanieren und entsprechend große Einsparungen zu erzielen. Was auch eine tolle Sache ist, ist, dass immer noch zumindest bei den Einzelmaßnahmen ein ISFP-Bonus vorhanden ist. Also Maßnahmen, die innerhalb eines individuellen Sanierungsfahrplans durchgeführt werden, erhalten nochmal einen kleinen Förderbonus. Genau, und das stärkt dieses Instrument des ISFP, was ein sehr schönes Instrument ist, um langfristig eine Sanierung zu planen, auch wenn ich gerade nur Geld für eine Einzelmaßnahme habe.
Also ich finde es insofern interessant, weil ich habe vorhin in der Anmoderation schon unsere Folge im Dezember, die unsere Podcast-Folge angesprochen. Da haben wir so einen kleinen Rückblick auf die Themen des Jahres geworfen und haben uns auch mit dem Thema Dämmung beschäftigt und eben, dass es da nicht so vorangeht. Und da gab es innerhalb der Redaktion eine klare Spaltung der Meinung, was das Thema Förderung betrifft. Es gab eine Fraktion oder eine Stimme, die das gesagt hat, was du auch gesagt hast. Also im Vergleich jetzt mit der Heizungstechnik sollte dann die Förderung für die Hülle genauso hoch sein. So, und eine andere Stimme, die gesagt hat, die vor so einem, wie war der Ausdruck, irgendwie so Förder-Olympia, also so ein Wettstreit der Förderung irgendwie gewarnt hat und dann gesagt hat, nee, doch lieber irgendwie vielleicht dann drüber nachzudenken, anders zu fördern oder intelligenter zu fördern, wie auch immer. Aber wenn ich das so raushöre, dann wärst du auch jemand, der schon dafür plädiert, die Förderung für die Hülle oder für die Sanierung der Hülle dann auch anzuheben.
Also ehrlicherweise finde ich, dass die beiden Positionen, die du genannt hast, ja gar nicht gegensätzlich sein müssen. Also man kann ja durchaus die Grundförderung für Heizungsmaßnahmen und für Höhlenmaßnahmen angleichen und trotzdem anders fördern. Also
Ja.
das könnte ja Hand in Hand gehen. Von daher denke ich, genau, eine anders gedachte Förderung ist ein Gedankenkonzept, was immer wieder aufkommt, was auch in Veröffentlichungen oft diskutiert wird. Also die Förderung komplett über den Haufen zu werfen und das komplett anders aufzuzäumen. Es gibt ja auch Stimmen, die fordern die Abschaffung der Effizienzhausförderung zum Beispiel, dass nur noch ein Fokus auf Einzelmaßnahmen bestehen soll. Genau, also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Welche jetzt die ganz richtige ist, das, ja, weiß ich leider nicht. Das muss man eben sich überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll wären. Das kann man anhand der Evaluation der Förderung zumindest versuchen herzuleiten. Wofür gibt es Indizien und was könnten Änderungen in der Förderung sein, die dahingehend eine Verbesserung bewirken? Ob es dann umgesetzt wird, ist aber immer noch die politische Entscheidung, die getroffen werden muss.
Das ist klar. Nur wenn wir uns jetzt vielleicht mal darüber unterhalten, was denn sinnvoll wäre beim Thema Förderung, wäre vielleicht dann ein Ansatz auch zu sagen, oh, man verlangt nicht immer irgendwie das Optimum, sondern konzentriert sich dann vielleicht auch auf so eine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Sanierung light, dass wenigstens mal was passiert.
Vielleicht ist, ich würde sagen, sanieren ist wichtiger als gar nicht sanieren. Ne?
Ja.
Von daher, also genau, lieber eine Sanierung leid als gar keine Sanierung. Es gibt ja aber auch den Grundsatz bei der Förderung, dass man nichts fördern möchte. Deshalb wurde ja auch damals die Effizienzhaus 55-Förderung abgeschafft, die jetzt gerade wieder kurzzeitig eingeführt wird oder wurde, dass man nichts fördern möchte, was sozusagen der gebauten Realität entspricht oder eben dem gesetzlichen Mindeststandard. Von daher, wenn man die Anforderungen in der BEG für die Sanierung jetzt absenkt, dann käme man wieder in diese Debatte, dass man zusätzliches Geld bereitstellt für etwas, was eigentlich gesetzlicher Standard ist. Und ich, ja, bin mir nicht so sicher, ob das politisch durchsetzbar ist oder was so eine Sanierung light sein könnte. Also man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle, gerade bei der Effizienzhausförderung, die Anforderungen entschärfen. Wiederum ist die Effizienzhausförderung eben so gestrickt, dass es diese prozentualen Grenzwerte für die Endenergie und für den Wärmeverlust gibt, die man treffen muss. Wenn man das jetzt verändert, dann ist ja das ganze Konzept ein bisschen dahin. Von daher, ja, bin ich da ehrlich gesagt bei so einer Sanierung leid, zumindest in der Förderung, skeptisch, ob das ein guter Weg ist, ob das Leute anreizen würde.
Jetzt hattest du vorhin bei den Hürden, die da vielleicht manchmal bei dem einen oder anderen im Weg stehen, was das Thema Dämmung betrifft, auch das Thema, oder hattest, glaube ich, so schön plakativ gesagt, man klebt sich da ein Stück Öl an die Hauswand. Also sprich, es geht darum, dass man letztendlich ja auch Dämmstoffe in irgendeiner Weise ökologisch bewerten muss und dass die dann da oftmals nicht so optimal abschneiden. Wie geht man da vor? Also schaut man sich dann an, die kompletten Lebenszyklus, die graue Energie, und dann gibt es da damit eine Möglichkeit, dann die Dämmstoffe auch ökologisch zu bewerten.
Genau, das kann man so machen. Das wird ja absehbar ab 2028 für große Gebäude und ab 2030 für alle Gebäude im Neubau, zumindest wenn die europäische Gebäuderichtlinie so umgesetzt wird, wie die EU sich das gedacht hat, Pflicht, eine Ökobilanz bei einem Neubau eines Gebäudes zu erstellen. Ob das dann so kommt, das werden wir sehen. Es gibt ja gerade ein Projekt zur Umsetzung der EPBD. Genau, wird man sehen, was dabei rauskommt. Und genauso würde man vorgehen. Also man würde eine Ökobilanz für das Gebäude erstellen. Das ist ja zum Beispiel auch relevant, wenn man in der Sanierungsförderung in der BEC die NH-Klasse erreichen möchte. Muss man das ja auch machen. Da muss man sich an die Kriterien des QNG halten und eben diesen Grenzwert von, ich glaube, 24 und 20 Kilogramm pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr oder Nettoraumfläche. Ich glaube, pro Quadratmeter Nettoraumfläche und Jahr ist gerade der Grenzwert. Und genau, da fließt die Dämmung eben mit ein für die Errichtung des Gebäudes. Und so würde man das bewerten. Genau. Im Endeffekt gilt das auch beim Neubau. Wenn ich in der KfN eine Förderung habe, muss ich die gleiche Ökobilanz machen. Und klar, ne, da schlagen die Dämmstoffe irgendwie zu. Ich lasse es jetzt mal bewusst so uneindeutig, denn ehrlicherweise macht den größten Anteil an der grauen Energie oder an den grauen Emissionen, also an den Treibhausgasemissionen, die für die Errichtung eines Gebäudes erstmal ausgeblasen werden müssen, das Tragwerk aus. Also klar, bei einem Holzgebäude ist das nicht ganz so dramatisch, aber bei Stahlbetongebäuden oder bei Gebäuden aus Mauerwerk ist das Tragwerk schon der größte Anteil an den Herstellungsemissionen und die Dämmstoffe sind da ja ehrlicherweise nicht der große Anteil.
Aber ist denn das Stück Öl, das ich mir an die Hauswand klebe, ist denn das die einzige Alternative, die ich habe? Oder welche Möglichkeiten habe ich denn im Hinblick auf Kreislauffähigkeit, andere Dämmstoffe einzusetzen?
Ja, es gibt eine ganze Palette an Dämmstoffen, ne? Also die ich angesprochen hatte, habe ich das mit dem Öl so blöd gelabelt, aber das sind die synthetischen Dämmstoffe, ne? Das ist zum Beispiel EPS oder XPS, die bestehen einfach aus Polystyrol und das kauft der Dämmstoffhersteller bei Chemiefabrikanten ein. Ja, da werden langkettige Kohlenwasserstoffe im Steamcracker aufgebrochen und dann wird daraus dieses Polystyrol, dieser Grundstoff hergestellt und die Dämmstoffhersteller blasen den eigentlich nur noch auf und verkaufen einem dann eben diese EPS oder XPS-Platte. Genauso gibt es aber auch Dämmstoffe aus Mineralwolle, also aus Steinwolle oder aus Glaswolle. Da werden diese mineralischen Ressourcen eben eingeschmolzen und in Fasern gezogen und zu Platten verarbeitet. Es gibt auch Holzfaserdämmstoffe, es gibt auch Kork-Dämmstoffe, also die ganzen Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Auch die sind vielfältig einsetzbar. Nicht in allen Bereichen, zum Beispiel in der Perimeterdämmung muss man da aufpassen, weil die eben nicht druckfest genug sind. Aber ich will sagen, genau, ich bemühe den Begriff jetzt nicht wieder. Die synthetischen Dämmstoffe sind nicht die einzige Lösung. Es gibt viele Dämmstoffe, die in den allermeisten Bereichen eines Gebäudes auch wunderbar funktionieren und nicht synthetisch sind.
Also genau, meine Frage wäre natürlich dann genau in die Richtung gegangen, kann ich denn die synthetischen Dämmstoffe quasi wirklich eins zu eins ersetzen durch jetzt Dämmstoffe zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen oder mineralische Dämmstoffe? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, zum großen Teil, aber es gibt immer wieder bestimmte Einsatzgebiete, da bleiben mir dann nur die synthetischen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also klassischer Einsatzfall zum Beispiel für diese XPS-Dämmung ist ja die Perimeterdämmung, ne? Also wenn ich irgendwie einen Druck von außen durchs Erdreich und durch Wasser habe oder auch unter einer Bodenplatte, da ist das einfach schwierig, wenn ich da mineralische Dämmstoffe oder Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen verbaue. Da haben diese synthetischen Dämmstoffe einfach den Vorteil der hohen Druckfestigkeit und auch der Wasserundurchlässigkeit. Genau, aber das ist ja ein so kleiner Einsatzbereich am Gebäude. Alle anderen Bereiche, Decken, Fassaden, Dächer, da kann man wunderbar auch mit anderen Dämmstoffen arbeiten.
Kann man sich dann am besten informieren über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre verschiedenen Eigenschaften, sei es jetzt bauphysikalischer Art, aber auch eben umweltrelevanter Art?
Da gibt es, also Eine ganz tolle Studie gibt es bei uns am Institut dazu. Die befasst sich mehr mit der Kreislauffähigkeit von Dämmstoffen aus dem Jahr 2022. Natürlich auch von vielen anderen Instituten, also zum Beispiel das Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München. Die machen auch ganz viel zu Dämmstoffen, zertifizieren auch Dämmstoffe. Das ist vielleicht so ein bisschen die wissenschaftliche Seite. Also da ist der Wissenschaftskosmos auf jeden Fall vielfältig bespielt. Aus planerischer Sicht fällt mir da zuallererst die ÖkoBaudat ein, das Online-Portal, in dem man die EPDs von unterschiedlichen Baustoffen und eben auch Dämmstoffen nachschauen kann, wo dann Auskünfte zum GWP, aber eben auch zu anderen Umweltindikatoren gegeben werden. Es gibt außerdem vom IBU, also vom Institut für Bauen und Umwelt, eine EPD-Datenbank, also dieses Institut stellt EPDs aus und lädt die in Absprache mit dem Hersteller dann eben bei sich auch selbst hoch. Man könnte bei Dämmstoffverbänden nachschauen, die machen auch viel Arbeit, geben ja unter Umständen auch Studien in Auftrag. Man könnte auch bei den Herstellern schauen, bieten ja auch vielfältige Infomaterialien zu ihren Baustoffen oder eben zu ihren Dämmstoffen, die sie gerne verkaufen wollen. Und, so habe ich das im Studium noch gelernt, man kann natürlich auch die klassischen Bautabellen zu Rate ziehen. Ich habe damals noch mit den Schneider-Bautabellen gelernt. Da gibt es auch bauphysikalische Kennwerte für die allermeisten Dämmstoffe, die man für die Planung so benötigt.
Okay, gut. Also wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen Link oder Hinweis, den du jetzt gerade genannt hattest, auch noch in die Show Notes packen. Dann kann man sich da auch noch mal im Nachgang drüber informieren. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Die Forschung geht ja weiter, die Entwicklung geht weiter in allen Bereichen. Gibt es auch beim Thema Dämmung Neuentwicklungen, die man jetzt so im Auge behalten sollte, aus deiner Sicht?
Also das ist schon eine Weile als Neuentwicklung gelabelt, von daher ist es vielleicht gar nicht mehr so neu, aber entwickelt sich trotzdem noch stetig weiter. Das sind Dämmstoffe aus sogenannten Aerogelen. Kann man zum Beispiel aus Lignin gewinnen, also aus dem Stoff, der in Holzfasern auch vorhanden ist. Die arbeiten im Endeffekt damit, dass in diesen Aerogelen ganz kleine, mikroskopisch kleine Luftkügelchen enthalten sind und die schaffen eben einen hohen Dämmwert. Da gibt es unterschiedliche Forschungsvorhaben zu. Es gibt unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Produkten und unterschiedlichem Marktreifestatus. Genau, das könnte man im Auge behalten. Ich sehe das in den letzten Jahren auf Messen immer wieder, dass das immer noch ein Thema ist und dass es immer wieder Hersteller gibt, die da Produkte mit oder aus sogenannten Aerogelen auf den Markt bringen wollen. Genau, das könnte man durchaus, und die haben eben einen viel besseren Lambda-Wert, also Wärmedurchlasswiderstand, als typische Dämmstoffe, weil die eben viel, viel mehr kleine Luftkügelchen in ihrer Dämmschicht haben und somit den Wärmefluss besser verhindern können. Das wäre eine Sache dann, was in den letzten Jahren so ein bisschen oder in den letzten 2 Jahren enorm aufgekommen ist. Schaumglas, das war früher irgendwie Dämmstoff und dann hat der Hersteller festgestellt, dass man den auch wunderbar als Bodenplatte benutzen kann. Und ich habe jetzt, wann war das, im Oktober, war hier in Berlin eine Messe. Da habe ich gesehen, dass tatsächlich inzwischen Gebäude gebaut werden, die Schaumglas als Bodenplatte an sich benutzen, weil dieser Dämmstoff, ein synthetischer Dämmstoff, eben so gut fähig ist, den Lastabtrag zu gewährleisten, dass zumindest für irgendwie kleine Einfamilienhäuser das möglich ist, die Bodenplatte aus Schaumglas zu formen, also quasi Dämmung und Lastabtrag in einem. Wie groß das skaliert werden kann und ob das auch für Mehrfamilienhäuser möglich ist, weiß ich nicht. Genau, da könnte man auch einen Blick drauf behalten. Das ist aber auch kein neuer Dämmstoff, das ist auch nichts, was neu erforscht wurde. Da ist man einfach nur irgendwann auf den Trichter gekommen, dass dieser Dämmstoff so fest ist, dass man den eben auch für andere Sachen benutzen kann. Und eine Sache, die ich ganz interessant fand, auf die ich gerade gestoßen bin, sogenannte Nanodämmung. Das ist ein Aufstrich, also wie ein Anstrich, den man aufbringen kann, innen und außen, der reflektiert Infrarotstrahlung, also behindert sozusagen den Wärmeverlust auf Strahlungsebene. Genau, da gibt es auch Hersteller, die da unterschiedliche Produkte anbieten. Und das ist natürlich, ne, die Dicke einer Farbschicht ist um einiges niedriger oder geringer als die Dicke einer Dämmschicht. Dafür ist aber auch der Lambda-Wert ungefähr um den Faktor 7 im Vergleich zu einer typischen Mineralwolleplatte höher. Genau, aber die Dämmschichtdicke ist dann halt irgendwie nur einen halben Millimeter oder was weiß ich. Das sind so Sachen, also Aerogele, diese Schaumglasgeschichte und Nanodämmung, das sind so vielleicht ein paar Themen, mit denen man das Internet einfach mal bemühen könnte.
Okay, ja, spannend. Also auch da geht irgendwie die Entwicklung voran. Das wird natürlich sehr spannend zu so sein, was sich von den Dingen, die du jetzt auch genannt hast, irgendwie auch mal auch dann durchsetzen wird und auf breiter Ebene einsetzbar wird. Und beim Gap werden wir das Thema natürlich auch weiter verfolgen. Ich würde gerne, um quasi dann jetzt zum Abschluss nochmal kurz auf den Beginn unseres Gesprächs zurückkommen, wo es darum ging, über die Gründe in Dämmung zu investieren. Wir haben jetzt viel über Energieeffizienz vor allem gesprochen, aber es gibt ja noch andere Gründe. Sind das Dinge, die aus deiner Sicht da ein bisschen zu kurz kommen? Und welche Gründe könnte man da auflisten, die auch neben dem Thema Energieeffizienz für eine energetische Sanierung der Gebäudehülle oder für eine Sanierung der Gebäudehülle sprechen?
Also, was ich persönlich für durchaus sehr unterschätzt halte, ist die Resilienz, die ein Dämmstoff schafft. Also, wir haben es jetzt gerade in Berlin gesehen: Stromausfall im Südwesten, 45.000 Haushalte ohne Strom und entsprechend auch ohne Heizung. Und wenn man da ein ungedämmtes Gebäude hat, dann wird das bei minus 10 Grad draußen sehr viel schneller, sehr viel kälter, als wenn ich zum Beispiel nur 4 oder 6 Zentimeter Innendämmung aufgebracht habe. Das kann man weiterspinnen, das Thema, indem man Gebäude als Energiespeicher denkt. Also ein besser gedämmtes oder überhaupt gedämmtes Gebäude hat einfach die Fähigkeit, Energie, Wärmeenergie viel länger zu speichern und somit auch über eventuelle Flauten oder sonst was hinwegzukommen und auch mal ein paar Stunden oder vielleicht auch mal einen halben Tag nicht beheizt zu werden, wenn es mal ein Problem mit der Wärmeversorgung gibt, ohne dass es zu sehr und gefährlich auskühlt. Denn das haben wir jetzt bei einem Kollegen hier in Berlin gesehen. Wenn man ein Gebäude nicht beheizt und dann sich nicht mit dem Lüften im Zaum hält, dann hat man einstellige Temperaturen im Innenraum. Und das ist natürlich für die Bausubstanz schrecklich. Da kommen wir in feuchte Thematiken, die Leitungen frieren unter Umständen ein, die Heizungsanlage wird beschädigt und auch das kann Dämmung verhindern.
Also, es zeigt sich, dass es vielfältige Gründe gibt, in Dämmung zu investieren und dann doch tatsächlich auch das Ganze auch nochmal einen aktuellen Bezug hat. Ist ein schönes, interessantes Beispiel. Also schön für denjenigen, der das erleiden muss, natürlich nicht, aber es macht natürlich nochmal sehr plakativ und sehr schön und anschaulich, wie wichtig Dämmung ist. Dann, ja. Drücken wir mal die Daumen, dass das Thema Dämmung jetzt doch wieder irgendwie den Stellenwert bekommt, den es verdient. Florian, ich bedanke mich für das Gespräch.
Sehr
War sehr
gerne.
spannend. Und wir schauen, wie es weitergeht beim Thema Dämmung.
Alles klar, vielen Dank.
Das war die 44. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende, in der es dieses Mal um das Thema Dämmung ging. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch über Likes und Kommentare. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.